Ein herzliches Willkommen zur Vorlesung Frieden zwischen den Religionen. Das ist hier keine Vorlesung über interreligiösen Dialog. Ich werde hier keine Religionsvergleiche anstellen, ob es zwischen den Religionen irgendwelche Ähnlichkeiten gibt oder ob man aufgrund oder auf Basis dieser Ähnlichkeiten sich auf das einigen könnte, was uns gemeinsam heilig ist. Interreligiöser Dialog ist nur eine Strategie, Frieden zwischen den Religionen herzustellen. Manchmal kann interreligiöser Dialog allerdings auch dazu führen, eher den Streit zwischen den Religionen zu vertiefen. Interreligiosität oder interreligiöser Dialog kann darüber hinaus auch andere Ziele verfolgen, zum Beispiel politischen Druck auszuüben oder religiöse Wahrheitsansprüche wertfrei zu vergleichen oder auch Image zu verbessern. Es klingt einfach besser, wenn man sich mit anderen Religionen auskennt. Frieden zwischen den Religionen ist dagegen ein anderes Thema. Es ist dadurch veranlasst, dass viele innenpolitische und außenpolitische Konflikte mit religiösen Ansprüchen verbunden sind. Immer wieder wird ja die Frage in den Mittelpunkt gerückt, ob Religionen überhaupt friedensfähig sind oder ob vielleicht nur bestimmte Religionen friedensfähig sind und andere nicht. Seit einiger Zeit finden wir ein gesteigertes Interesse am Islam vor. Das ist eine mehr oder weniger überraschende Wendung im öffentlichen Interesse. Der Islam ist in Deutschland nämlich keine wachsende Religion. Man kann sagen, seit einigen Jahrzehnten ist die Zahl der Muslime beharrlich, liegt sie bei 4 Millionen Menschen. Man kann sagen, durch die Zuwanderung im vergangenen Jahr, wo die etwa 1 Million Flüchtlinge zugezogen sind oder zugewandert sind, und die meisten vermutlich Muslime sind, könnte sich das verändert haben. Allerdings weiß man das noch nicht so genau, weil die Konfession oder die Religionszugehörigkeit in der Regel nicht abgefragt wird. Es gibt aber trotzdem ein wachsendes Interesse am Islam. Also keine wachsende Religion, aber wachsendes Interesse an dieser Religion. Und zwar vor allem an dem Verhältnis von Religion und Politik. Oder auch ein gesteigertes Interesse an der Religion überhaupt in einer vom Christentum sich zunehmend säkularisierenden Gesellschaft. Säkularisiertes öffentliches Bewusstsein kollidiert in ganz neuer Weise mit religiösen Ansprüchen. Und damit werden auch öffentlich-politische Traditionen des Christentums wiederbelebt. Zum Beispiel die Frage, kann man politisch mit Gott argumentieren? Gerade heute in der Ausgabe der Zeit ist Herr Gauland von der AfD gefragt worden, ob er denn gläubig sei. Das ist eine völlig neue Frage, hat man früher nicht gestellt. Muss auf religiöse Ansprüche politisch Rücksicht genommen werden? Auch eine neue Frage. Da spielen solche Themen rein, dürfen Lehrerinnen an staatlichen Schulen das Kopftuch tragen, religiöse Symbole? Darf das Kruzifix an staatlichen Schulen hängen? Darf man Karikaturen von religiösen Führern, von Jesus, von Mohammed, veröffentlichen? Müssen Schülerinnen vom staatlichen Sportunterricht ausgeschlossen werden, weil sie bestimmten religiösen Kleiderordnungen unterstehen? Das sind innenpolitische Themen, die den Frieden zwischen den Religionen berühren. Da geht es um die Frage, kann Religion und weltanschauungsoffener Staat überhaupt zusammen bestehen? Oder ist das vielleicht ein Widerspruch, Religion und Staat? Muss man sich dann vielleicht entscheiden zwischen einer bestimmten Staatsform und einer bestimmten Religion? Wenn Herr Gauland in demselben Interview von heute gesagt hat, dass er wünscht, dass der Islam nicht nach Deutschland kommt, dann unterstellt er ja, dass unsere politische Ordnung nur gewährleistet ist, wenn es den Islam möglichst hier nicht gibt. Verlangen Religionen vielleicht sogar bestimmte Staatsformen? Das wäre jetzt also die umgekehrte Idee, die im arabischen Raum ja auch eher typisch ist. Da gibt es ein Konversionsverbot in der Regel. Das heißt also, ein einseitiges Konversionsverbot. Sie dürfen als Muslim in Syrien zum Beispiel nicht zum Christentum konvertieren, aber sie dürfen vom Christentum zum Islam konvertieren. Das ist in fast allen arabischen Ländern so. Und da wird ja damit gesagt, eine bestimmte Religion ist an eine bestimmte Staatsform gebunden. Und bei diesen Themen geht es erstmal um den inneren Frieden. Aber das Thema Frieden zwischen den Religionen hat natürlich auch eine außenpolitische Dimension. Das ist durch den 11. September 2001, aber auch durch den arabischen Frühling und durch die Bürgerkriege, die damit verbunden sind, schließlich auch mit den ganzen Terrorgruppen, von denen wir wissen, immer wieder in den Blick genommen worden. Religionen beanspruchen zuweilen Macht. Und zwar politische Macht an den legalen Rechtsinstitutionen vorbei. Sie wollen politische Macht haben, aber sie wollen diese politische Macht nicht über die politischen Prozeduren erreichen. Es gibt zum Beispiel mehrere religiös motivierte Milizen, die international agieren, aber keine staatstragende Rolle haben. Zum Beispiel das Terrornetzwerk IS oder Al-Qaida oder Boko Haram. Das sind alles bewaffnete Milizen, die politische Macht beanspruchen, ohne dass sie dafür staatlich legitimiert werden. Oder auch die Hisbollah-Bewegung, die im Libanon zum Beispiel zwar schon eine staatstragende Partei ist und auch immer wieder den Regierungschef dort stellt, aber sich zugleich als eine staatsübergreifende Bewegung versteht, zum Beispiel zum Schutze schiitischer Gruppen innerhalb des Islam. Und damit lehnt die Hisbollah auch das Gewaltmonopol des Staates ab, obwohl sie gleichzeitig an dem Gewaltmonopol partizipiert. Dann gibt es natürlich einen Krieg gegen den Terrorismus und das ist ein Krieg gegen nichtstaatliche Organisationen. Das ist auch etwas Neues, was es so erstmal nicht gegeben hat. Krieg war in der Regel immer eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Staaten. Jetzt führen wir Kriege, Staaten führen Kriege mit Organisationen, die keine Staaten sind. Und das verändert auch das Verständnis darüber, wie man solche internationalen bewaffneten Konflikte überhaupt zu verstehen hat. Sind das Kriege? Oder wird da Terrorismus polizeilich bekämpft? Oder werden außerstaatliche Terrorismusorganisationen wie Staaten behandelt, gegen die man dann auch Krieg führen kann, für die also dann auch das Kriegsrecht wirksam wäre? Darüber hinaus gibt es eine internationale Debatte darüber, inwiefern dann bei bewaffneten Konflikten gegen ein solches Terrornetzwerk das Kriegsrecht überhaupt gilt. Sind zum Beispiel festgenommene Terroristen wie Kriegsgefangene zu behandeln? Kriegsgefangene verdienen nach der Genfer Konvention bestimmte Schutzrechte, die andere Gefangene nicht haben. Das Gefangenenlager von Guantanamo ist nur die Spitze eines politischen Dilemmas, weil sich die USA selber nicht sicher sind. Sie haben da Leute inhaftiert, die sie eigentlich freilassen müssten, aber nicht wissen, wie sie rechtlich überhaupt zu behandeln sind. Das heißt also auch, wie die Freilassung rechtlich zu behandeln wäre. Aber auch die Debatte um Folter von religiös motivierten Terroristen gehört mit in diese Frage des Friedens zwischen den Religionen mit hinein. In diesem Semester möchte ich daher drei Hauptstränge verfolgen. Nämlich zum ersten, ist Religion überhaupt friedensfähig? Das wird der Anfang dieser Vorlesung beantworten. Und dann zweitens eben, wie sich die innenpolitischen Konflikte zwischen religiösen Ansprüchen auf der einen Seite und staatstragenden Interessen auf der anderen Seite zueinander verhalten. Und drittens, wie das im Hinblick auf außenpolitische Konflikte ist, also wie sich außenpolitische Konflikte zwischen religiösen Bewegungen auf der einen Seite und internationalen Recht verhalten. Bevor ich nun ins erste Kapitel gehe, möchte ich ein paar technische Sachen sagen. Alles, was Sie hier von mir lesen können, alle Folien, werde ich im Laufe des Wochenendes ins OLAT stellen, in diese Vorlesung, sodass Sie also das nicht mitschreiben müssen, sondern einfach im Laufe des Wochenendes downloaden können. Im OLAT finden Sie außerdem ein Inhaltsverzeichnis über diese Vorlesung. Das werde ich ein bisschen variieren, habe ich jetzt in den letzten Tagen nochmal überlegt, dass ich das eine oder andere nochmal verändere, aber im Großen und Ganzen ist es das. Auch wenn ich neue Literatur einarbeite, werden Sie das im Literaturverzeichnis dann nicht finden, aber ich werde es dann in die Folien schreiben, sodass Sie dann wenigstens wissen, woraus ich zitiere. Ansonsten finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis gleichzeitig auch ein Literaturverzeichnis. Sie sind herzlich willkommen, mich jederzeit zu unterbrechen und Rückfragen zu stellen. Ich würde allerdings Diskussionen eher verlagern und immer am Ende eines Kapitels führen wollen. Da würde ich es dann auch zeitlich begrenzen, sagen so 10 bis 15 Minuten. Wenn Sie aber Rückfragen stellen, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, dann melden Sie sich bitte gleich und unterbrechen Sie mich bitte sofort. Ich halte diesen Raum für eine Vorlesung nicht für sehr gut geeignet. Und wenn ich hier so sehe, wie schwer Sie es haben zu gucken, glaube ich, teilen Sie meine Einschätzung. Deswegen habe ich ab der kommenden Woche einen anderen Raum belegt. Das wird der Raum IG 411 sein. Das ist ein schöner Raum, wo wir gut arbeiten können zusammen. Also ab nächster Woche IG 411. Und wer diesen Raum hier kennt und weiß, wie er im Sommer sich aufwärmt, der wird mir noch dankbar sein. Es gibt eine Ausnahme, nämlich der 14.07., das ist also der letzte Donnerstag. Da ist dieser Raum leider belegt, da müssen wir also dann nochmal hierher. Ja? Ansonsten sehen Sie, dass ich die Vorlesung aufzeichnen lasse. Es wird also eine E-Lecture geben, die, Sie, die auch im Laufe des Wochenendes, glaube ich, dann eingestellt wird. Einen Link dazu werde ich in den nächsten Tagen erhalten. Und gleichzeitig können Sie auch über OLAT dann, wenn alles klappt und das technisch auch alles so gewährleistet ist, dann auch downloaden können oder sich auch anhören können. Anhören, ansehen, die samt Folien und so weiter. Ich würde jetzt die Teilnehmerliste austeilen, würde Sie bitten, sich da einzutragen. Es sind mehrere, es reicht, wenn Sie sich nur auf eine eintragen. Und mir dann bitte am Ende der Vorlesung, wenn es dann hinten gelandet ist, dann zurückzubringen. Haben Sie im Moment irgendwelche Fragen? Fragen zur Technika? Das ist eine wichtige Frage. Wenn Sie von mir einen Schein haben wollen, gibt es eine Anwesenheitspflicht. Das heißt also, wenn Sie wollen, dass ich Ihre Teilnahme unterschreibe. Allerdings gibt es seit einigen Jahren die Regelung, dass Vorlesungen nicht mehr von Professoren unterschrieben werden müssen. Das heißt, Sie können behaupten, dass Sie hier gewesen sind, ohne dass jemand abprüft, dass es wirklich so gewesen ist. Ja. Ja, klar jetzt, ne?
Ja, okay. Also nicht
bei jeder Stunde. Ich wiederhole es nochmal. Wenn Sie von mir eine Unterschrift haben wollen am Ende des Semesters, dann muss auch gewährleistet gewesen sein, dass Sie die übliche Fehlzeit nicht überschritten haben. Die liegt ja bei 20%. Und deswegen werde ich am Anfang der Vorlesung auch immer abfragen, wer da gewesen ist. Ja? Und ich kriege auch mit, wenn jemand in der Pause geht. Ja? Ich komme damit zum Kapitel 1, ist Religion friedensfähig? Vielleicht werden einige von Ihnen jetzt schon einige Einwände gegen meine Themenvorstellung haben. Zum Beispiel könnten Sie ja sagen, Religion ist doch an sich schon friedensfähig. Aber Religion wird auch oft instrumentalisiert für andere Zwecke. Das Gewaltpotenzial geht also nicht von den Religionen selber aus, sondern von irgendwelchen Lobbys, die die religiöse Begeisterung dann für ihre politischen Zwecke und Interessen vereinnahmen. Ansonsten würde man vielleicht sich sogar diskriminiert fühlen, wenn man zum Beispiel sagen würde, islamischer Staat ist dasselbe wie Islam. Ich bezweifle allerdings, dass man das in dieser Konsequenz so sagen kann. Nehmen wir mal zunächst diese Behauptung an. Religionen sind eigentlich friedlich, sie werden allerdings von gewaltbereiten Gruppen vereinnahmt. Nehmen wir an, das wäre die These. Sind Religionen damit schon friedensfähig? Meine Meinung wäre, damit sind sie noch nicht friedensfähig. Denn auch wenn Religionen ihrem Wesen nach friedlich sind, sind sie trotzdem nicht friedensfähig, sobald sie einfach so und so leicht politisch instrumentalisiert werden können. Um zu belegen, dass Religionen wesentlich friedlich sind, müsste man zeigen, dass sie sich also auch wesensmäßig gegen politische Instrumentalisierung behaupten können. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Wesentlich friedliche Religionen müssen sich also dadurch auszeichnen, dass sie sich wesentlich wehrhaft verhalten können gegen alle Versuche, sie für politische Konflikte zu vereinnahmen. Und dazu reicht es eben nicht aus, einfach nur in die religiösen Quellen zu schauen. Es reicht also nicht aus, dass in der Bergpredigt Jesus gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 44. Es reicht auch nicht aus, dass nach dem Koran kein Zwang im Glauben sein soll und damit Toleranz vorherrschen soll. Sure 2, 257. Denn wenn diese Verse sich so leicht außer Kraft setzen lassen, weil sich Religion so leicht politisch instrumentalisieren lässt, dann kann man nicht behaupten, dass solche Religionen überhaupt friedensfähig sind. Das Umgekehrte ist aber auch der Fall. Vielleicht kennen Sie die Debatten darüber, ob im Koran der Dschihad, der Heilige Krieg, gelehrt wird oder nicht. Das sind Debatten. Da gibt es Leute, die sagen, das steht da drin, also wird da zur Gewalt und zum Krieg aufgerufen. Es gibt andere, die sagen, es geht hier um eine innerliche Zurüstung, also es geht sozusagen um einen tugendethischen Kampf mit sich selbst und es geht nicht darum, andere zu bekämpfen. Man kann genauso gut neutestamentliche Stellen zitieren, die zumindest zweideutig sind im Verhältnis zur Gewalt. Wenn du eine schöne Frau siehst, dann sollst du das Auge ausreißen, zum Beispiel. Ich halte das nicht für einen gewaltlosen Satz. Aber selbst wenn die religiösen Quellen Gewaltbereitschaft signalisieren, kann trotzdem ihre Religion friedensfähig sein. Sie ist nämlich dann friedensfähig, wenn sie mit diesen Quellen kritisch umgeht. Das heißt zumindest, dass sie solche Bibelstellen konsequent nicht zur Anwendung bringt. Auch historische Nachweise belegen nicht die wesensmäßige Fähigkeit oder Unfähigkeit zum Frieden. Diese typischen Vorwürfe gegen das Christentum hat früher Kreuzzüge geführt und deswegen ist es eine unfriedliche Religion. Oder die historische These von Jan Assmann, dass vor allem monotheistische Religionen in ihrem Wesen gewaltbereit seien. Ich halte das zumindest für eine historische These. Jan Assmann wird sie auch zunächst mal so vertreten haben, auch wenn er damit letztendlich mehr als nur eine historische These vertreten wollte. Ich werde aber gleich auch erklären, warum ich meine, dass es nur eine historische These ist und nicht mehr sein kann. Dann sagt man, nicht nur missionarische Bewegungen, sondern überhaupt alle Religionen mit einem absoluten Wahrheitsanspruch sind existenziell gewaltbereit. Das Judentum zum Beispiel ist keine missionarische Religion, betreibt keine Mission und trotzdem wird auch schon in der hebräischen Bibel beschrieben, dass das Volk Israel religiös motivierte Vernichtungskriege gegen andere Völker geführt hat. Ich bezweifle aber diese These, jedenfalls als ethische oder als moralische These halte ich sie nicht für richtig, als historische mag sie zutreffen. Denn auch wenn Religionen gewalttätig gewesen sind, historisch gewesen sind, dann heißt das nicht, dass sie jetzt auch noch gewalttätig sind. Religionen könnten ja inzwischen Mechanismen entwickelt haben, die ein Gewaltpotenzial weitgehend einschränken oder minimieren. Solche Mechanismen könnten zum Beispiel theologische Kritik sein, aber auch bestimmte soziale Praktiken, Einflüsse von außen, denen sich zum Beispiel Religionen nicht entziehen können. Mehr als eine historische These kann die Behauptung aber auch nicht sein, Religion mit einem absoluten Wahrheitsanspruch sei immer essentiell gewaltbereit. Es folgt jedenfalls nicht logisch. Dazu müsste man nämlich zeigen, dass entweder alle Vertreter von absoluten Wahrheitsansprüchen bereit sind, ihren Anspruch auch mit Gewalt einzulösen, also auch nicht religiöse Wahrheitsansprüche, zum Beispiel der Satz, Salami-Pizza ist die beste, ja, ist ein absoluter Wahrheitsanspruch, der ist entweder wahr oder falsch. Und wenn Sie sagen, Salami-Pizza ist die beste, dann würden Sie also auch sagen, im Zweifel bin ich auch gewaltbereit, um diesen Wahrheitsanspruch einzulösen. Oder man müsste das Gewaltmoment in religiösen absoluten Wahrheitsansprüchen aufzeigen, das in anderen absoluten Wahrheitsansprüchen fehlt. Man müsste also zeigen, warum Religionen, wenn sie absolute Wahrheitsansprüche vertreten, gewaltbereit sind, während Leute, die sagen, Salami-Pizza ist die beste, nicht gewaltbereit sind. Woran das liegt? Ich komme zur Sektion 1.1. Religion kann in Gewalt münden. 1.1. Religion kann in Gewalt münden. Ich halte also beide Thesen für unplausibel. Sowohl die These, dass Religion wesensmäßig zur Gewalt neigt, als auch die umgekehrte These, dass Religion wesensmäßig friedlich ist. Beide Thesen sind zu pauschal. Sie verwenden einen unscharfen Religionsbegriff. Vermutlich verwenden sie auch einen unscharfen Gewaltbegriff. Ab wann ist man eigentlich gewalttätig? Und diese Thesen sind in der Regel schwach begründet oder gar nicht begründet. Ich halte dagegen die These für zumindest historisch gut belegt, dass Religion in Gewalt münden kann. Nicht muss, aber kann. Und woran könnte das liegen? Meinem Eindruck ist eine soziologische Analyse der Gewaltdisposition von Religionen relativ jung. Das macht man noch nicht so lang. Dabei schält sich bislang der Eindruck heraus, dass es nicht am Wesen der Religion liegt, warum sie unter bestimmten Umständen zu Gewalt neigt, sondern an weiteren historischen Bedingtheiten oder an äußeren Einflüssen. Von den folgenden Ursachen halte ich nur zwei Punkte für ein religiöses Phänomen. Es sind also mehrere Ursachen, aber nur zwei sind nach meinem Eindruck wirklich auch religiös wesentlich. Zunächst mal die soziologische These, Religionen neigen zu Gewalt, wenn sie mit staatlicher Macht ausgestattet sind. Die zweite These, Religion kooperiert oft mit den Repräsentanten von Gewalt aus opportunistischen Gründen, um damit ihre Loyalität gegenüber den Machthabern unter Beweis zu stellen. Drittens, Religion neigt weniger oft zu Gewalt, wenn sie unterdrückt wird. Allerdings wird sie dann stärker gewalttätig, sobald sich bestimmte soziale Gruppen aus anderen Gründen, also aus nicht religiösen Gründen, benachteiligt oder diskriminiert fühlen. Ich werde alles noch weiter ausführen. Und der vierte und letzte Punkt, religiöse absolute Wahrheitsansprüche lassen sich nicht entscheiden, außer über Gewalt. Ich komme zum ersten Punkt. Religionen neigen zu Gewalt, wenn sie mit staatlicher Macht ausgestattet sind. Manchmal erreichen Religionen eine staatliche Würde. Eine bestimmte Religion wird von der Mehrheit der Bevölkerung gelebt oder von den entscheidenden Machthabern eines Staates. Zum Beispiel Präsident Assad in Syrien vertritt nur eine religiöse Minderheit, aber eben eine religiöse Minderheit, die sich politisch so durchgesetzt hat, dass im Grunde die ganze politische Elite nur aus dieser religiösen Minderheit besteht, was ein Anlass für den Bürgerkrieg in Syrien ist. Dadurch können auch religiöse Institutionen Einfluss auf staatliche Entscheidungen ausüben. Nicht nur Einfluss auf politische Entscheidungen, sondern auch Einfluss auf die Durchsetzung politischer Entscheidungen. In dieser Situation sichert sich Religion nicht nur gegen andere Religionen ab mit Gewalt, sondern das religiöse Interesse kann auf politischen Einzelentscheidungen einwirken und zugleich die Sanktionsformen mit beeinflussen. Beispiele sind zum Beispiel die Staatskirche Roms nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert oder die Inquisition im Mittelalter, bis zu den Einflüssen der katholischen Kirche auf die Militärdiktatur Francos in Spanien in den 30er bis 70er Jahren oder auch die Militärregimes in Lateinamerika in den 70er Jahren. Immer hat hier Kirche politische Entscheidungen nicht nur getroffen, sondern sie sogar mit staatlicher Macht durchgesetzt. Sei es, indem die Kirche entweder selbst die Befugnis hatte, polizeiliche Gewalt auszuüben, bei der Inquisition zum Beispiel, berechtigt war, Verhandlungen zu führen mit Folter und mit allem, was da an Gewaltmöglichkeiten gegeben war, oder auch, indem sie staatliche Organe unter politischen Druck setzen konnte, das zu tun. Nicht nur Andersgläubige wurden dabei Opfer kirchlich-staatlicher Gewalt, sondern auch Gläubige selbst, nämlich immer dann, wenn sie alternative Lebensformen praktiziert haben. Zum Beispiel alternative Heiler einer Religion oder Christen, die eine andere sexuelle Ausrichtung hatten oder auch Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihres Geschlechts verfolgt wurden. Was kann man an diesem Punkt sehen? Also die These heißt, Religionen neigen zu Gewalt, wenn sie mit staatlicher Macht ausgestattet sind. Ich würde Sie jetzt bitten, eine Übung mal zu machen und sich zu überlegen, wie man diese These zurückweisen kann. Dabei müssen Sie jetzt nicht selbst eine bestimmte Konfession haben oder eine bestimmte religiöse Zugehörigkeit, sondern Sie müssen im Grunde dieses Argument auf seine Stichhaltigkeit einfach überprüfen. Dass Religion wesentlich gewalttätig ist, wenn es mit staatlicher Macht ausgestattet ist. Ich würde Ihnen, ja, da gibt es schon eine Meldung, sagen, ich würde Ihnen ansonsten empfehlen, dass Sie vielleicht 2-3 Minuten mal mit Ihren Nachbarn eine kleine Murmelrunde veranstalten und wir dann in ein kurzes Gespräch kommen. Wie lässt sich diese These zurückweisen? So, wer macht mal einen Vorschlag. Also es wird nicht erwartet, dass Sie jetzt schon eine fertige Konzeption gegen dieses Argument haben, aber dass Sie uns zeigen, in welche Richtung Sie denken würden, um dieses Argument zu zerstreuen. Fangen wir gerade mit Ihnen an. Sagen Sie Ihren Namen bitte.
Degen.
Herr Degen.
Ja, wir hatten aus zwei Richtungen überlegt. Und zwar, also unsere Hauptrichtung war jetzt zu überprüfen, ob staatliche Macht an sich nicht zur Gewalt neigt. Mhm. Also da die Frage baut ja auf dem Vorsatz auf, Religionen neigen zu Gewalt, wenn sie mit staatlicher Macht ausgestattet sind. Dann haben wir überlegt, ob nicht alle staatliche Macht vielleicht sogar zur Gewalt neigt. Also zum Beispiel der Kommunismus, der an sich als Utopie gedacht war, ob das nicht auch ein Beispiel dazu ist, dass staatliche Macht von sich selbst zur Gewalt neigt.
Dann wäre also nicht Religion das Problem, sondern staatliche Macht wäre das Problem. Ja? Mhm. Sagen Sie Ihren Namen bitte.
Wilkins.
Frau Wilkins.
Wir hatten jetzt eine hitzige Diskussion. Also ich hätte gesagt,
sieht man Ihnen an?
Gegenbeispiele suchen und hätte jetzt in der Zeit, wo es noch bestand, gewählt. Wobei wir jetzt halt die Frage anschließend hatten, ob der tibetische Buddhismus wirklich als Religion zu werten ist und das deshalb als Beispiel zu nehmen ist. Wobei ich sagen würde, ja.
Ja, okay. Mhm. Ja, das ist eine clevere Methode, das so zu machen, einfach Gegenbeispiele zu suchen. Mhm. Sagen Sie Ihren Namen bitte.
André Hahn.
Herr Hahn.
Hahn.
Ja,
genau. Wir haben uns auch überlegt, ja, was für staatliche Gewalten gibt es dann auf einmal. Und dann haben wir halt überlegt, es gibt ja die ausführende Gewalt, die polizistische Gewalt. Und wenn jetzt ein Polizist irgendwie eine religiöse Motivation hat, eben friedlich zu agieren, dann kann es ja zum Vorteil sein, dass der eben eine friedlich überzeugende Religionsansicht hat. Und dass es dann eben nicht unbedingt eben Gewalt ausgeübt hat. Oder der Richter, der eben dann auch mal lieber Gnade walten lässt, anstatt bestraft Richter zu sein, weil er von auch der religiösen Ansicht ist.
Ja, das wäre so ein bisschen, würde in Frau Wilkins Idee gehen, im Grunde Gegenbeispiele zu suchen, ne? Von religiösen Menschen, die gerade dadurch, dass sie religiös sind, friedlich sind. Ne? Mhm. Meine Antwort wäre, das geht in die Richtung von Herrn Degen, dass im Grunde die Missbrauchsgefahren nicht der Religion einzudämmen sind, sondern die Missbrauchsgefahren von staatlicher Gewalt. Wenn wir also staatliche Mechanismen haben, die Gewalt an sich schon kontrollieren, zum Beispiel durch Gewaltenteilung, durch Rechtsstaatlichkeit, durch demokratische Institutionen, dann wird der staatliche Gewalteinfluss reduziert und dann kann auch Religion, selbst wenn sie auf staatliche Macht irgendwie Einfluss ausüben möchten, gar nicht gewalttätig werden. Das heißt also, es geht darum, Missbrauchsgefahren von Macht zu reduzieren und nicht den Wesenszug der Religion in der Gewalttätigkeit zu finden, sondern eher vielleicht den Wesenszug von Macht zu untersuchen. Und da zeigt sich tatsächlich, und da komme ich jetzt zu den Argumenten von Wilkins und Hahn, dass der religiöse Einfluss auf politische Entscheidungen hoch sein kann, ohne dass Religion dabei gewaltbereit ist. Das heißt, es gibt tatsächlich solche Gegenbeispiele, wo Religion auf den politischen Diskurs stark Einfluss nimmt, ohne dass sie dabei gewaltbereit ist. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die evangelische Kirche in Deutschland, die tatsächlich einen starken Einfluss auf die öffentliche Meinung hat, indem sie zum Beispiel im Aufsichtsrat der öffentlichen Fernsehsender mitvertreten ist. Oder aber auch der Einfluss der Kirchen in Großbritannien. Die Queen ist ja, wie Sie wissen, das höchste Staatsoberhaupt, nicht nur das höchste, sondern auch das höchste Kirchenoberhaupt der anglikanischen Kirche. Oder aber auch der Einfluss der Religion in den USA. Interessanterweise in den USA nicht nur der hohe Einfluss der Kirche, sondern der hohe Einfluss aller Religionen auf das öffentliche Leben. In all diesen Fällen ist Religion völlig gewaltlos. Und diese Gegenbeispiele zeigen, dass es eben nicht am Charakter der Religion liegt, dass Staatsreligionen dann gewaltbereit sind, sondern dass es an den fehlenden Kontrollmechanismen der Macht liegt. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Religion kooperiert mit Repräsentanten von Gewalt aus opportunistischen Gründen. Ein Beispiel dazu: die russisch-orthodoxe Kirche während der Zeit des Kommunismus in der Sowjetunion hat sich dort weitgehend staatstreu gezeigt, obwohl sie selbst staatlichen Schikanen ausgesetzt war. Hierfür wird zwar weitgehend die geschichtlich bedingte enge Verzahnung zwischen Kirche und Heimat in Russland angeführt. Andererseits erklärt diese Loyalität nicht, warum die Kirche sogar kirchliche Dissidenten vor dem Staat verraten hat. Also es gab sozusagen auch Christen, die von der russischen, von irgendwelchen Pfarrern oder Bischöfen verraten worden ist und eben von der Kirche nicht geschützt worden ist. Dieses Verhalten kann man allerdings gut damit erklären, dass die Kirche durch einen politischen Opportunismus sich selbst schützen wollte. Also zeigen wollte, wir sind ja gar nicht so gegen euch Kommunisten, weil wir euch ja sogar helfen, die Dissidenten auszuliefern. Hier wird Gewalt nicht direkt ausgeübt. Vielmehr agiert Religion als Kollaborateur des Staates. Man kann Ähnliches von der Stasi sagen und davon, wie viele kirchliche Mitarbeiter in der DDR-Zeit auch Stasi-Mitarbeiter gewesen sind, obwohl die Kirche von der DDR-Führung massiv angegriffen wurde. Der Staat wird mit Informationen versorgt, was zur Folge hat, dass Oppositionelle, kirchliche Oppositionelle, aber auch nicht kirchliche Oppositionelle mit staatlicher Gewalt rechnen müssen. Auch hier sehe ich keinen Wesenszug von Religion, gewalttätig zu sein. Hier ist es ganz genauso wie mit dem ersten Punkt. Das Problem ist der Machtmissbrauch, das unkontrollierte Machtmonopol des Staates. Auch andere nicht-religiöse Institutionen verhalten sich unter ähnlichen Umständen ähnlich. Sportvereine zum Beispiel in der Zeit des Dritten Reichs, die dann jüdische Sportler ihres Vereins ausgeschlossen oder auch verraten haben. Zugleich kann man sagen, dass unter rechtsstaatlichen Bedingungen religiöse Minderheiten viel häufiger staatskritisch agieren, ohne dabei Gewalt auszuüben. Also das gibt es eben auch. Auch da wieder also ein Gegenbeispiel. Ein Beispiel ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Zentralrat der jüdischen Gemeinde in Deutschland verhält sich konstruktiv kritisch zu politischen Entscheidungen des Staates. Aber das fällt ihm hier auch leichter, weil er nämlich staatlich anerkannt ist, weil er auch staatlich geschützt wird. Man könnte sagen, der hohe latente Antisemitismus in Deutschland, es gibt Umfragen, die sagen, 80% der deutschen Bevölkerung haben was gegen Juden, also haben sozusagen einen latenten Antisemitismus, mag den Status der jüdischen Gemeinde in Frage stellen, allerdings führt das nicht dazu, dass die jüdische Gemeinde sich opportunistisch äußert. Ob das von den muslimischen Gemeinden gilt, bleibt noch abzuwarten. Da könnte es sein, dass ihre Aussagen zu Menschenrechten möglicherweise auch eher einem Opportunismus geschuldet sind und sie sich da nicht ganz frei äußern können. Ich werde dazu vermutlich mal einen Exkurs bringen und Ihnen darstellen, wie muslimische Theologen sich auf ethische Fragen beziehen, die hier in Westeuropa Standard sind. Ich möchte aber trotzdem noch ein muslimisches Beispiel bringen, nämlich die muslimischen Bewegungen der türkischen Einwanderer nach Deutschland, die Miligörüş-Bewegung oder auch die Kaplan-Bewegung. Diese Gruppen haben sich immer stark an den muslimischen Entwicklungen in ihrem Heimatland, in der Türkei, orientiert und daraus ihre Politik hier in Deutschland abgeleitet. Und wenn die deutsche Politik gegen diese Gruppen vorgegangen ist, wofür es eine Geschichte gibt, seit den 70er, 80er Jahren gab es immer wieder auch Verfolgungen gegen Miligörüş oder gegen die Kaplan-Gemeinde, haben die türkischen Gemeinden daraufhin mit den Ressourcen des religiös-politischen Denkens ihrer Heimat reagiert. Es lässt sich also keine Regel ableiten, dass Religion qua Religion staatliche Gewalt unterstützt, sobald sie selber in Gefahr läuft, Opfer dieser Gewalt zu werden. Ich komme damit zum dritten Punkt. Religion neigt weniger oft zu Gewalt, wenn sie unterdrückt wird, allerdings dann stärker, sobald sich bestimmte soziale Gruppen aus anderen nicht religiösen Gründen unterdrückt fühlen. Es überrascht ja, auch gerade jetzt zur Zeit in der Situation der hohen Flüchtlingsströme in der Welt, dass unterdrückte religiöse Gemeinschaften oft die Emigration, die Flucht wählen. Oder auch die Flucht in den Untergrund, aber selten die Gewalt. Das Neue Testament empfiehlt bekanntlich mehrheitlich sogar eine loyale Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden. Römer 13, macht euch dem Staat untertan. Das Judentum ist oder hat trotz seiner Jahrhunderte währenden Leidenszeit in Pogromen selbst kaum gewaltsamen Widerstand geleistet oder militante Widerstandsbewegung unterhalten. Wenn man vom Warschauer Aufstand spricht, dann spricht man da von einer winzigen Gruppe von Ghettoinsassen, die sich da gegen die Nazi-Gewalt gewehrt haben. Es sind also aus der Zeit des Dritten Reichs selbst kaum Aufstände gegen die Machthaber bekannt. Allerdings ändert sich diese Situation sofort, sobald nicht Religionen qua Religionen unterdrückt werden, sondern wenn andere soziale Kriterien eine Rolle spielen. Vor allem, wenn es um Volksgruppen geht oder wenn bestimmte soziale Milieus ausgeschlossen werden oder unterbezahlte Arbeitskräfte oder unterdrückte Frauen. Plötzlich wird ein Kampf um Gerechtigkeit, der eigentlich ein Kampf um Gleichberechtigung bestimmter sozialer Milieus ist, zu einem religiösen Kampf. Ein Beispiel dafür ist die politische Mission Osama bin Ladens gewesen und seiner Al-Qaida-Terrorgruppe. Zunächst mal ein Kampf gegen soziale Unterdrückung, die aber dann zu einer religiösen Emanzipationsbewegung führte. Ein anderes Beispiel ist der IS, der ursprünglich der eine Reaktion darauf ist, dass im Irak die schiitischen Gruppen bevorzugt wurden und die Sunniten sich aber damit dann eben extrem dagegen gewehrt haben. Also sozusagen, es ist zwar ein Konflikt zwischen religiösen Gruppen, aber es ist ein Konflikt, der sich darauf auswirkt, dass die Sunniten sozial benachteiligt wurden. Im zeitgenössischen christlichen Bereich lässt sich die Theologie der Befreiung innerhalb von Südamerika nennen. Gewalt wird dort ein religiös legitimiertes Mittel im Kampf um soziale Unterdrückung, also im Kampf gegen Armut. Innerhalb der katholischen Kirche gab es da eine Gruppierung, die es auch immer noch gibt, die Theologie der Befreiung, ausgelöst damals von Leonardo Boff und Gustavo Gutierrez in den 70er, 80er Jahren, die dann auch politisch wirksam wurden, etwa in Nicaragua. Inzwischen ist auch Papst Franziskus geprägt von dieser Richtung der Theologie der Befreiung. Hier werden nicht religiöse Menschen aufgrund ihrer Religion unterdrückt und sie werden auch nicht aufgrund ihrer Religion zu Gewalttätern. Vielmehr richtet sich die Unterdrückung zunächst mal gegen bestimmte Menschen aufgrund von, dass sie nicht zugelassen werden zum Markt, dass sie unterbezahlte Arbeit leisten müssen oder so. Aber das hat dann doch Konsequenzen für das religiöse Selbstverständnis. Und dann werden auf einmal doch religiöse Gründe dafür angeführt, Gewalt auszuüben. Aber eben diese Beispiele belegen, dass es nicht ein Wesenszug von Religion ist, Gewalt auszuüben. Die Gewaltbereitschaft ergibt sich vielmehr aus einer religiös motivierten Solidarität gegenüber bestimmten benachteiligten Gruppen, die aus anderen Gründen, nicht religiösen Gründen, benachteiligt sind. Und da besteht nun immerhin schon eine Instrumentalisierungsgefahr von Religion. Und für diese Instrumentalisierungsgefahr scheint es zumindest etliche Beispiele zu geben. So viele Beispiele, dass man geneigt sein könnte, es für einen Wesenszug von Religion zu verstehen, dass sie gewalttätig ist. Religion verstärkt das Gefühl der Ungerechtigkeit, und zwar gerade deswegen, weil es ja eine höchste Perspektive einnimmt, nämlich die höchste Perspektive Gottes oder die Perspektive eines ewigen Heils. Die erlebte Ungerechtigkeit ist dann eine Ungerechtigkeit gegen Gott oder gegen eine bestimmte heilige Instanz. Und darum kann dann auch im Namen dieser höchsten Instanz, im Namen Gottes, Widerstand geleistet werden und dann auch mit Gewalt. Religion enthält hier eine politisch relevante Ressource, nämlich die Vorstellung einer höchsten übermenschlichen Autorität, einer absoluten Autorität. Und diese absolute Autorität relativiert alle menschlichen Ansprüche. Und daher kann sie immer auch als Korrektiv wirken auf politische, menschliche Prozeduren. Und diese Denkfigur ist vor allem eben in der Theologie der Befreiung reflektiert worden und auch bewusst eingesetzt worden. Man könnte sagen, darauf ist eine bestimmte Richtung innerhalb der christlichen Theologie stolz gewesen. Wir argumentieren im Namen Gottes gegen die Unterdrückung bestimmter sozialer Gruppen und sind dann auch bereit, Gewalt auszuüben. Wenn man aber dazu das Recht hat, dann folgt daraus, dass Religion schon ein inhärentes Gewaltpotenzial haben, also sozusagen, dass es wesensmäßig zur Religion dazugehört, gewalttätig zu sein, weil sie eben von einer absoluten Macht ausdenkt und damit andere Ansprüche ja grundsätzlich relativieren darf. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. Religiös absolute Wahrheitsansprüche lassen sich nicht entscheiden, außer über Gewalt. Diesen vierten und letzten Punkt werde ich aber diskutieren, wenn wir eine kleine Pause machen, vielleicht von 5 Minuten. Versuchen Sie doch mal, die Tür da aufzukriegen, dass wir ein bisschen frische Luft reinkriegen, weil die Fenster lassen sich nicht weiter öffnen. Und ich bitte Sie, in 5 Minuten wieder da zu sein.